Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 18. November. Heute geht bei uns um Folgendes: Faktencheck versus postfaktisches Zeitalter. Warum sich die Medienwelt hinterfragen sollte. Dann: Der Türsteher Europas macht sich zunehmend unbeliebt. Das umstrittene Flüchtlingsabkommen zwischen EU und Türkei wird trotzdem nicht scheitern. Und zum Schluss gibt's den Radioblog der Zürcher Rapperin Big Sis über das Land der unbegrenzten Hoffnungslosigkeit. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Stefan Theiler zieht seine Kandidatur für den Gemeinderat und das Berner Stadtpräsidium zurück. Wie Berner Medien berichten, will er damit den Weg für die erste Stadtpräsidentin freimachen und vor allem die Wahl vom grünliberalen Alec von Graffenried verhindern. Seine politische Karriere aber hängt der Betreiber der Videothek Dr. Strangelove in der Rathausgasse nur temporär an den Nagel. In 4 Jahren will er erneut für den Gemeinderat kandidieren und in 8 Jahren dann für das Stadtpräsidium. Gratismedien und Social Media sind die neuen Stars der Medienwelt. Laut dem gestern vorgestellten Jahrbuch «Qualität der Medien» informiert sich 1/3 aller Schweizer Medienkonsumenten fast nur noch über Social Media und Gratismedien. Laut dem Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft FÖG fördert der zunehmende Mangel an gut recherchierten News verkürzte und vereinfachte Erklärungen des Weltgeschehens und fördert daher auch den Populismus. Zudem verstärke er die schwierige finanzielle Lage des Qualitätsjournalismus. Laut der Studie bezahlt über die Hälfte der Schweizer Medienkonsumenten heute gar nichts mehr für Zeitungen. Die AutorInnen der Studie schlagen Alarm und sorgen sich um die rasante Ausbreitung von Halbwahrheiten und Desinformation. Sie sei extrem schädlich für die Demokratie. Etwas weniger alarmiert zeigt sich der Medienjournalist Nick Lüthi später in dieser Sendung. Der Trump-Clan strickt mit Hochdruck einem Netz der Macht zwischen dem Weißen Haus und dem Trumpschen Mischkonzern. Laut Medienberichten will der neue US-Präsident seinen Schwiegersohn Jared Kushner als Berater ins Weiße Haus holen. Seiner Tochter und Ehefrau von Jared Kushner, Ivanka Trump, sowie 2 weiteren Söhnen sollen die Verantwortung für seinen Mischkonzern übernehmen. Eben diese Kinder sitzen auch im Übergangsteam, das derzeit Trumps Regierung zusammenstellt. In den USA gibt es zwar Gesetze, um Vetternwirtschaft vorzubeugen, sie verbieten jedoch in erster Linie, Regierungsposten mit Familienmitgliedern zu besetzen. Und noch zum Wetter. Der morgige Samstag beginnt trüb und nass. Am Nachmittag gibt's Aufhellungen bei 8 Grad. Der Sonntag beginnt freundlich. Am Nachmittag ist es bedeckt, aber trocken bei 9 Grad.
Rabe Info.
Barack Obama wurde nicht in den USA geboren. Angela Merkel diktiert der Lügenpresse, was sie schreiben muss. In der Schweiz sind alle Medien links und die Mondlandung wurde in Hollywood inszeniert. Das sind Verschwörungstheorien und Unwahrheiten, die sich in vielen Köpfen halten, dass, obwohl die Fakten ein ganz anderes Bild zeigen. Donald Trump, der designierte US-amerikanische Präsident, bediente sich in seinem Wahlkampf laufend an solchen Lügengeschichten. Seine Fans übernahmen die Lügen, verbreiteten sie in sozialen Netzwerken und weigerten sich standhaft, Fakten zu akzeptieren. Ähnliche Tendenzen sind zu beobachten, insbesondere bei rechten neuen politischen Strömungen in Europa. Die Pegida oder die Alternative für Deutschland bedienen sich an Lügengeschichten und bezeichnen die Medien, welche diese Lügen entlarven, ironischerweise als Lügenpresse. Michael Spahr fragte den Medienjournalisten Nick Lüthi, sind wir im postfaktischen Zeitalter angelangt? Sind Fakten out? Zählen nur noch Meinungen und Gefühle?
Die ganze Diskussion, gleich ein postfaktisches Zeitalter auszurufen, finde ich doch ein bisschen weit gegriffen, zumal es noch genügend Beispiele gibt, dass auch harte und hartnäckige Recherche vor allem Dinge bewegen kann. Aber es ist sicher zu beobachten, dass es breite Kreise von Medienkonsumentinnen und Konsumenten gibt, die sich nicht mehr primär am Faktischen orientieren, sondern an eben gefühlten Wahrheiten und den Stimmungslagen, in denen sie sich auch schon befinden, respektive der Bestätigung davon.
Das sagt der Medienkenner und Redaktor der Medienwoche Nick Lüthi. Viele Beobachter und Beobachterinnen des US-amerikanischen Wahlkampfs sprechen davon, dass Donald Trump die Wahlschlacht vor allem in den sozialen Medien gewonnen hat. Einige nennen ihn schon den ersten Twitter- oder Facebook-Präsidenten der USA. Dass immer mehr Leute ihre News nur noch aus den sozialen Medien beziehen, statt aus traditionellen Medien mit professionellen Redaktionen, ist zwar ein relativ neues Phänomen, doch dass sich Lügengeschichten und Verschwörungstheorien gut verkaufen, ist nichts Neues.
Gerüchte, spektakuläre Falschmeldungen fanden immer schon eine größere Verbreitung als langweilige, trockene, belanglose Fakten, die unspektakulär daherkommen. Also insofern ist es kein neues, sondern ein urmenschliches Phänomen. Das kann man an sich selbst beobachten, mit dem eigenen Social-Media-Verhalten, wie groß der Reflex ist, etwas weiter zu verbreiten, das auf den ersten Blick vielleicht spektakulär aussieht. Erst wenn man sich die Zeit nimmt, nachzuprüfen, ob das wirklich auch so geschehen ist, stellt man dann oft fest, nein, das ist eine Meldung, die schon 3, 4, 5 Jahre alt ist, in einem völlig anderen Kontext, ein Bild, das etwas anderes zeigt, von einem anderen Ort stammt. Diesen Aufwand muss man aber leisten und viele Leute leisten das nicht und kriegen halt vermehrt Informationen in ihre Kanäle gespült, die vielleicht halbgar, halbwahr sind und wo der Klickreflex, der Weiterverbreitungsreflex sehr groß ist und damit spielen die entsprechenden Anbieter auch ganz bewusst.
Inzwischen ist bekannt geworden, dass in der mazedonischen Stadt Veles Teenager am Werk waren, die sich mit Internetlügengeschichten ein Taschengeld von mehreren tausend Dollar verdienten. Sie publizierten Falschmeldungen zum amerikanischen Wahlkampf, die ihnen Millionen von Werbeklicks im Internet einbrachten. Sie waren keine Fans von Trump, sondern sie hatten gemerkt, dass ihnen Lügengeschichten zu Hillary Clinton oder Barack Obama am meisten Geld einbrachten. Den Medienjournalisten Nick Lüthi stimmen solche Meldungen jedoch nicht völlig pessimistisch. Nach wie vor sei die Anzahl von Medienschaffenden groß, die den Berufskodex einhielten und Fakten nur dann als Fakten darstellten, wenn sie eindeutig bewiesen seien.
Es gibt ja eine große Gegenbewegung weltweit und auch in der Schweiz des Faktencheckens. Also es gibt ja zunehmend Initiativen, Redaktionsgruppen, Gruppierungen, die sich allein dem Faktenchecken verschrieben haben. Also der Tagesanzeiger macht das regelmäßig nach der Arena vom Schweizer Fernsehen, dass am Tag danach die wichtigsten Behauptungen der wichtigsten Akteure in der Sendung überprüft werden und in einer Skala von richtig bis falsch eingeordnet. Oft ist es ja auch so, dass man eine Aussage nicht klar als komplett falsch oder komplett richtig bezeichnen kann. Also es gibt immerhin dieses Bewusstsein, dass Fakten eine Rolle spielen müssen im Journalismus. Insofern ist es begrüßenswert, wenn Journalistinnen und Journalisten die Initiative ergreifen und sich dem Faktenchecken verschreiben.
Es gibt nach wie vor guten Recherchejournalismus. Dank der globalen Vernetzung entstehen gemeinsame Projekte von Redaktionen von verschiedensten Medien auf der ganzen Welt. Die Enthüllung und Aufarbeitung der sogenannten Panama Papers sind ein gutes Beispiel dafür. Die zeitaufwendigen und folglich teuren Recherchen zur weltweit organisierten Steuerhinterziehung wurden unter Dutzenden von Medienhäusern aufgeteilt. Aber oft sind es dann genau die gleichen Medienhäuser, die laufend Stellen abbauen und somit den Redaktionen die Ressourcen abgraben. Hinzu kommt ein gewisser Jugendwahn, alte, erfahrene Medienschaffende, die dank ihrer Erfahrung ein großes Faktenwissen haben, werden durch junge, unerfahrene Digital Natives ersetzt, denen gewisse Interessensgruppen leichter einen Bären aufbinden können. Nicht selten werden diese Interessensgruppen von altgedienten Medienschaffenden unterstützt, die neue Jobs in der PR-Branche gefunden haben. Und oft wird zuerst gepusht und erst dann überprüft.
Was aber auch stimmt, ist natürlich, dass die Redaktionen ressourcenschwächer werden, dass sie sich häufiger auf Gerüchte abstützen, dass Recherche an zweiter Stelle kommt und nicht an erster Stelle, also shoot first, correct later, also schieß zuerst und kannst ja immer noch korrigieren, wenn es dann veröffentlicht ist. Solche Praxis beobachtet man bei 20 Minuten zum Beispiel. Mir kommt ein Fall in den Sinn, da hat ein Leser hat einen Polizisten an einem Restauranttisch gesehen und auf dem Tisch stand ein Bier. Polizist, Uniform, Bier geht gar nicht. 20 Minuten hat das dann schon im Konjunktiv, aber als Skandalgeschichte aufgemacht. Polizist trinkt Bier, um dann am nächsten Tag mit der Recherche nachzulegen, ja, der war gar nicht im Dienst, der hatte Feierabend, eigentlich war es keine Geschichte.
Nick Lüthi ist Medienkenner und Journalist bei der Medienwoche. Morgen Samstagnachmittag um 14 Uhr im Generationenhaus in Bern findet der Berner Medientag zum Thema Faktencheck statt. Die Veranstaltung ist gratis. Alle Infos gibt's unter bernermedientag.ch.
Rabe Info.
Im März haben EU und Türkei das Flüchtlingsabkommen unterzeichnet. Es besagt, dass die Türkei alle Geflüchteten zurücknimmt, die nach Griechenland gelangen. Dafür sollen TürkInnen visafrei nach Europa reisen dürfen. Der sogenannte EU-Türkei-Deal ist menschenrechtlich und politisch höchst umstritten, weil die Grundannahme des Abkommens ist, dass die Türkei ein sicheres Drittland sei. Doch ist das wirklich so? Katrin Hiss fragte den deutschen Politikwissenschaftler Ismail Küpeli, wie Flüchtlinge, zum Beispiel aus Syrien, denn in der Türkei leben.
Die Lage der Geflüchteten in der Türkei ist aus vielen Gründen schwierig. Bei den syrischen Geflüchteten ist es so, dass diese Geflüchteten in der Türkei keinen sicheren Rechtsstatus haben. Also sie sind dort nicht als Geflüchtete anerkannt, sondern sind lediglich geduldet. Also der Rechtsstatus ist ein recht unsicherer. Zumal kommt es dann dazu, dass die syrischen Geflüchteten dort eigentlich fast keine sozialen Ressourcen bekommen. Also sie werden nicht versorgt, ihre Kinder können nicht die Schulen besuchen, sie müssen für ihr Lebensunterhalt selbst aufkommen. Und das heißt dann in dem konkreten Fall, weil sie keinen Zugang zum regulären Arbeitsmarkt haben, dass sie informellen Jobs annehmen müssen, dass sie schwarz arbeiten müssen.
Die Rücknahme von Geflüchteten in die Türkei ist die eine Seite von diesem Abkommen. Aber die EU hat sich eigentlich auch verpflichtet, etwa 6 Milliarden Euro an humanitäre und nicht staatliche Organisationen zu bezahlen, die sich in Lagern in der Türkei um Geflüchtete kümmern. Sie haben jetzt gesagt, dass Menschen aus Syrien, die geflüchtet sind, eigentlich gar keine Unterstützung bekommen. Was passiert denn mit diesem vielen Geld?
Wir sollten das zuerst kurz nochmal trennen, wer überhaupt von solchen Unterstützungen bisher in der Türkei profitiert hat. Es sind etwa 2,5 Millionen syrische Geflüchtete in der Türkei. Davon werden etwa 500.000 überhaupt in Flüchtlingslagern untergebracht. Der Rest befindet sich eben in so einem unsicheren Status auf der Straße, in den großen Städten und bekommt eigentlich keine Zuwendungen. Bei den 500.000, die in Lager sind, ist das so, dass zumindest eine rudimentäre medizinische Versorgung stattfindet und Unterkunft und Nahrung quasi bereitgestellt wird. Bisher sehen die Pläne eigentlich gar nicht vor, dass diese Gelder direkt unmittelbar an humanitäre Einrichtungen gehen, sondern es ist eigentlich klar, dass das doch dann über die Türkei laufen wird. Und bisher war das auch nicht so, dass diese Gelder irgendwie bei den Menschen angekommen wären. Insofern muss man eigentlich in Frage stellen, wer davon profitieren würde. Das große Problem ist, dass diese Gelder eigentlich hauptsächlich dafür vorgesehen sind, dass man weitere Flüchtlingslager aufbaut, in denen die Geflüchteten untergebracht oder auch zum Zeitpunkt dann auch festgehalten werden und dass es darum geht, dass sie eben nicht weiter Richtung EU reisen sollen. Es geht jetzt weniger um Verbesserung der Lebenslage der Geflüchteten, damit sie keinen unmittelbaren Grund haben, weiter in die EU zu reisen, sondern es geht nur darum, dass man irgendwie die Fluchtrouten blockiert und die Geflüchteten in solchen Lagern festhält.
Neben der Rücknahme von Geflüchteten und der Unterbringung oder teilweisen Unterbringung von Geflüchteten verpflichtet sich die Türkei auch, gegen heimische Schleuser vorzugehen und die türkische Grenze gegenüber der EU besser zu schützen. Wird dies wirklich passieren oder verdienen entscheidende Stellen in Behörden nicht einfach auch mit bei diesen Schmugglerrouten?
Also dieser Teil des Deals funktioniert wohl schon. Es gab auch verschiedene Aktionen, zum Beispiel gemeinsam von deutschen und türkischen Sicherheitsbehörden gegen die Fluchtrouten, dass zum Beispiel die Werkstätten für die Boote an der Ägäis zerstört wurden, dass ein Teil der Fluchtroute über Land ebenfalls blockiert wurde. Das funktioniert wohl schon und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum seitens der EU nach wie vor an diesem Deal festgehalten wird, weil diese Blockade der Fluchtrouten schon dazu geführt hat, dass deutlich weniger Geflüchtete über die Türkei in die Europäische Union kommen. Das ist aber lediglich eine repressive Maßnahme, der den Menschen einfach schwerer macht, über die Türkei zu reisen. Das heißt, sie werden sich eventuell andere Wege suchen, die Routen über das Mittelmeer, also über Nordafrika, haben deutlich an Bedeutung gewonnen. Das heißt, wenn man die Grenze über die Türkei dicht macht, dann suchen die Menschen eben andere Wege.
Wahrscheinlich für beide Parteien, also für die EU und für die Türkei, ist dieser EU-Türkei-Deal nicht gerade ein erfolgreiches Projekt.
Nein.
Der türkische Außenminister Cavusoglu ließ vor kurzem in Brüssel verlauten, dass die Türkei den Deal platzen lassen wird, falls die EU nicht bald die vereinbarte Visumsfreiheit für türkische StaatsbürgerInnen einführt. Was wären denn die Konsequenzen vom Platzen des Deals für Geflüchtete? Weil anscheinend wird da sowieso dieses Abkommen nicht groß umgesetzt.
Diese Drohungen, den Flüchtlingen die Platzung zu lassen, kommen immer wieder, sowohl von türkischen Ministern, aber auch von dem Staatspräsidenten Erdogan selbst. Und bisher sind es eigentlich eher Drohungen, die EU dazu bringen sollen, die einfach die Geldmenge zu erhöhen oder andere politische Konstruktionen zu erfüllen. Dazu wird es nach meiner Ansicht nicht kommen, weil beide Seiten insofern von dem Deal profitieren, weil die EU damit rechnen kann, dass darüber die Zahlen der Geflüchteten in die EU sinken. Und für die Türkei ist es nach wie vor wichtig, die politische Duldung der EU für den autoritären Kurs der AKP-Regierung zu bekommen. Ich rechne eigentlich nicht damit, dass der Flüchtlingsdeal wirklich platzt. Wenn dieser Deal tatsächlich aufgekündigt werden sollte, dann würde das sicherlich heißen, dass die Türkei die Grenzen wieder öffnet, dass deutlich mehr Geflüchtete in die EU kommen würden. Die Lage für die syrischen Geflüchteten in der Türkei würde sich nicht groß ändern. Sie könnten dann eventuell einfacher in die EU reisen, wobei dann unklar ist, wie die EU dann darauf reagieren würde. Die politischen Folgen wären sicherlich deutlicher zu sehen. Wir werden sicherlich dann eine schärferen Konflikt zwischen der EU und der Türkei sehen, aber ich rechne eigentlich nicht damit, dass es dazu kommt.
Sagt der deutsche Politikwissenschaftler Ismail Küpeli. Am Veranstaltungszyklus Flucht kein Ankommen ist am Sonntag um 16 Uhr in der großen Halle der Reitschule zu Gast. Weitere Infos gibt's auf der Website der großen Halle.
Rabe Info Radioblog.
Es ist Freitag und Zeit für unseren Radioblog. Heute kommt die akustische Kolumne aus der Feder der Zürcher Rapperin Big Sis. Sie spricht über das Land der unbegrenzten Möglichkeiten oder der unbegrenzten Albträume.
Es gibt ein Land, das kennt sich selber nur aus dem Film. Das kennt sich selber nur vom Hören sagen. Das kennen auch alle anderen Länder nur aus dem Film oder vom Hörensagen. In diesem Land ist alles möglich, habe ich gehört zu sagen. Sorry, ich muss mich seit kurzem mehrmals am Tag ganz spontan übergeben. Ein Würgereiz. Wenn man in das Land geht, Ferien machen oder reisen oder auch leben, hat man die ganze Zeit das Gefühl, wir sind in einem Film. Und nicht, dass alle Menschen im gleichen Film sind, da gibt es ja auch Präferenzen. Aber dann, freie Wahl hat man eben doch nicht. In diesem Land ist alles möglich. Und der Himmel ist nicht die Limite. Das Land, das sich selber nur aus dem Film kennt, erfindet sich nicht jeden Tag neu, aber lebt sich jeden Tag neu und liefert jeden Tag eine neue Kopie von sich selber. Abbild von sich selber. Ein Spiegelbild von sich selber. Ein Traumbild von sich selber. Ein Götzenbild von sich selber. Ein Trugbild von sich selber. Und es sieht sich selber doch so in anderem Licht. Eigentlich bleibt sich selber so gleich und doch so anders, weil eben so ähnlich und darum ganz verschieden. Es ist sehr gross, das Land der Träume. Man kann eben in diesem Land recht gut träumen. Man kann sich auch das Land erträumen. Und das ist doch schon ganz fantastisch, dass so etwas möglich ist. Und darauf könnte man ja auch anstoßen. Oder sich daran stoßen, ist eben auch ein bisschen egal. Es ist ja alles möglich. Da träumt sich das Land und lebt sich jeden Tag neu, manchmal als billiger Abklatsch von gestern, manchmal als neu Erfindung von morgen. Ich habe Sympathien für das Land. Auch ich lebe in einem Film, in meinem Film, vielleicht in deinem Film, manchmal in seinem Film. Und so bin ich geprägt von diesem Land. Das Land ist prägt von sich selber und imprägniert sich jeden Tag selber mit sich. Das Land hat sich nicht neu erfunden, aber ein neues Schimpfwort gefunden. So beim Vorbeigehen, so lapidar, so as a matter of fuck. Danke für das neue Schimpfwort. Ah, du siehst so abtrumpt aus. Vertrumpte Scheiße, vertrumpt nochmal. Du bist doch ein dummer Trump. Trumpte, du scheiß Trump. Aber das macht es ja dann auch nicht besser.
Der Radioblog der Zürcher Rapperin Big Sis. Mehr Infos zu ihr gibt's im Netz unter bigsis.com.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute. Das nächste aktuelle Info gibt's am Montag wieder um 11 Uhr. Dann höchstwahrscheinlich mit dem abtretenden Stadtpräsidenten Alexander Czepet. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Michael Spar, Katrin Hiss und Big Cis. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar All ins Wochenende. Und zwar mit einem Musikwunsch von unserer Radiobloggerin Big Cis 1928 vom Ludwig Hirsch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.